Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir das Hörspiel Fünf Freunde und die Suche nach dem Mondgestein. Damit schließen wir unseren Themenblock Weltraum auf der Erde ab und gleichzeitig lösen wir unser Versprechen ein, dass wir von jeder Sprechergeneration der Fünf Freunde mindestens eine Folge besprechen wollten. Hier haben wir jetzt also die dritte Sprechergeneration, wobei ich dazu sämtliche Folgen seit der Folge 30 zähle, da sich der Cast nur noch marginal ändert. Julian wurde seither nämlich mehrfach ausgetauscht. Die Folgen 30 bis 67 werden von Marco Kraft gesprochen. In den Folgen 68 bis 146 hören wir Ivo Möller als Julian. Und seit kurzem, seit Folge 147, wurde er ersetzt durch Patrick Bär. Trotzdem ist das für mich alles die dritte Sprechergeneration, weil, wie gesagt, der Rest der Fünf Freunde immer noch vom gleichen Cast verkörpert wird. Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass Julian mehrfach ausgetauscht wurde, dass ich in der neuesten Sprechergeneration gerne mal Probleme habe, Dick und Julian auseinanderzuhalten. Aber das ist, glaube ich, wieder eher ein persönliches Problem. Hallo Marc, würdest du eigentlich auch 1000 Pfund pro Gramm Mondgestein zahlen, so wie es hier in der Folge vorkommt?
Hallo Heike. Nein, für Gestein, das vom Himmel fällt, würde ich ehrlich gesagt nichts zahlen. Es sieht anders aus, wenn es aktiv zur Erde gebracht wurde, also wenn eine Sonde hingeflogen ist, ein Roboter hat es geschürft oder ein Astronaut hat es mitgebracht, dann könnte ich mir überlegen, den ein oder anderen Euro dafür auszugeben. Allerdings kommt es dann darauf an, wo das entsprechende Gestein oder das Material herkommt. Im Hörspiel ist mal kurz die Rede von Mars-Meteoriten. Das würde mich persönlich jetzt nicht interessieren. Ich interessiere mich eher für die Eisriesen, also Uranus und Neptun. Für einen Liter Wasserstoff-Methangas, da könnte ich mir schon überlegen, ein bisschen was locker zu machen. Beim Mond sieht es jetzt wieder anders aus. Der Mond ist für mich eigentlich kein fremder Himmelskörper. Denn gängige Theorie ist im Moment, die auch mit Mondgesteinanalysen verifiziert wurde, dass der Mond so eine Art in der Zeit eingefrorener Zwilling der Erde ist. Man stellt sich das heutzutage ja so vor, dass vor Milliarden von Jahren ein glühender, geschmolzener Erzklumpen um die Sonne gekreist ist. Der kollidierte mit irgendeinem anderen Objekt im Sonnensystem. Einen großen Batzen von dieser glutflüssigen Masse wurde herausgeschlagen und die formte den Mond. Und der Mond kühlte einfach über Millionen von Jahren aus. Besteht also aus dem Material der Urerde. Die Erde an sich behielt sich aber einen heißen Kern, entwickelte Vulkanismus, Plattentektonik, Atmosphäre, damit einhergehen die Wetterphänomene, Erosion, das heißt, hat sich seitdem laufend verändert, der Mond aber so gut wie nicht mehr. Was ich allerdings sehr spannend fände, und dafür würde ich durchaus Geld zahlen, sind Gesteine von einem Asteroiden, wenn sie zum Beispiel von einer Sonde geschürft wurden. Generell das ganze Thema Asteroidenbergbau interessiert mich sehr und das wird auch irgendwann in den nächsten 100 Jahren mal ein Ding werden, dass wir dort Erze oder seltene Erden schürfen. Die Frage ist dann nur, wie bringen wir das zurück zur Erde? Vielleicht kann man es ganz einfach so machen mit einem Katapult. Asteroiden haben ja eine sehr geringe Masse und damit auch eine sehr geringe Fluchtgeschwindigkeit. Man könnte es also, naiv betrachtet, einfach in Richtung Erde werfen und es dort vielleicht sogar mit großen Netzen auffangen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Heute in der Hörspielfolge geht es ja um Mondgestein, und zwar Mittelbau-Mondgestein, was vom Himmel gefallen ist, und eigentlich um Mondgestein, das von einer Mission vom Mond aktiv zur Erde gebracht wurde. Kommen wir deshalb zu den speziellen Fakten.
Die Suche nach dem Mondgestein ist Folge 145 aus dem Jahr 2021. Das Buch stammt von Katrin MacLean. Auf dem Titelbild wird das Weltraumthema aufgegriffen. Allerdings sehen wir hier keine spezifische Szene, die so im Hörspiel vorkommt. Die vier Kinder stehen unter der Kuppel eines Planetariums und deuten nach oben in den Sternenhimmel. Der Klappentext liefert meiner Meinung nach eine gute Zusammenfassung. Wir erfahren, dass es um Sternschnuppen geht und um wertvolle Steine vom Mond. Es wird auch schon angedeutet, dass George unter Verdacht gerät und die fünf Freunde den wahren Täter, welches Verbrechens auch immer, finden müssen. Das Hörspiel dauert ungefähr 57 Minuten und die erzählte Zeit sind 4 Tage.
In der Anfangsszene befinden sich alle im Felsenhaus in Kirin. Es sind seit 2 Wochen Sommerferien. Die fünf Freunde sind beim Frühstück, als Tante Fanny hereinkommt und eine schlechte Nachricht hat, denn eine ihrer vielen Cousinen hat sich verletzt und sie muss ihr jetzt helfen. Da auch Onkel Quentin in den nächsten Tagen zu einem Wissenschaftskollegen nach Sidmouth fahren muss, Wegen eines Experimentes gibt es ein Problem, denn Onkel und Tante wollen die fünf Freunde nicht allein im Felsenhaus lassen. Aber das Problem wird auch gleich gelöst, denn Quentin hat herausgefunden, das Hotel, in dem er übernachten will, hätte noch ein paar Zimmer frei. Die vier Freunde könnten mitfahren. Das Hotel würde allerdings keine Hunde akzeptieren. Das geht für George natürlich überhaupt nicht. Sie, Mozart und Stenkert und Basta, ich fahre nicht mit. Aber bevor die Situation richtig eskalieren kann, hat Dick einen beschwichtigenden Vorschlag. Man solle doch einfach mal nachschauen, ob es vielleicht in Sidmouth auch einen Campingplatz gibt. Denn dort könnten die fünf Freunde ja zelten und dort würde bestimmt auch ein Hund akzeptiert werden. Das tun sie und sie finden heraus, es gibt auch genau so einen Zeltplatz.
Also reisen sie am gleichen Tag noch ab nach Sidmouth. Quentin bezieht sein Hotelzimmer und die fünf Freunde richten sich auf dem Zeltplatz gemütlich ein. Wir befinden uns Mitte August und das ist der perfekte Zeitpunkt, um Sternschnuppen zu beobachten.
Ich musste da dann nachschauen, weil ich hier die Begrifflichkeiten immer durcheinander bringe. Sternschnuppen und Meteore sind dasselbe, nämlich eine Leuchterscheinung in der Atmosphäre. Und falls ein Objekt es schafft, bis auf die Erdoberfläche zu kommen, dann nennt man es Meteorit.
Wie kommt es jetzt dazu, dass man Mitte August immer so viele Sternschnuppen beobachten kann? Das liegt an einem Kometen, der einen Schweif aus Staub und Gesteinsbrocken hinter sich herzieht. Und diesen Schweif des Kometen kreuzt die Erde jedes Jahr Mitte August auf ihrer Bahn um die Sonne. Diese Staubkrümel oder kleinen Gesteinsbrocken gelangen dann eben in die Atmosphäre, werden dort abrupt abgebremst. Dadurch entsteht sehr viel Reibungshitze, sodass die Objekte anfangen zu glühen und auch die Luft so stark komprimieren, dass sie ionisiert wird. Und das zusammen sieht man dann als Leuchterscheinung, die man Sternschnuppe nennt, am Himmel. Der bekannteste oder am besten zu beobachtende Sternschnuppenschauer sind eben Mitte August diese Perseiden genannten Meteorströme. Perseiden, weil diese Leuchterscheinungen größtenteils in der Nähe des Sternbilds Perseus zu sehen sind. Weitere bekannte Meteorströme wären zum Beispiel die Leoniden im Sternbild Löwe, die man im November beobachten kann, oder die Geminiden im Sternbild Zwillinge im Dezember. Aber im August ist es natürlich sehr viel angenehmer, irgendwo im Freien zu sitzen und in den Himmel zu gucken. Die fünf Freunde unterhalten sich jetzt also über Sternschnuppen und sinnieren, was das denn wohl ist, ob das alles verglühende Sterne sein sollen.
Da fand ich eine Äußerung von Julian sehr lustig, der da meint, dass Sterne doch quasi dasselbe sind wie die Sonne und die würden doch nicht einfach so durch das Universum purzeln.
Diese Bemerkung findet dann auch ein anderer Gast des Zeltplatzes lustig und er mischt sich in das Gespräch der Freunde ein. Er stellt sich vor als Jake Seeker, der schon seit Jahren immer im Sommer auf diesen Zeltplatz kommt. Und sie unterhalten sich ein bisschen über Astronomie, über Sternschnuppen, darüber, dass im Weltall ja alles in Bewegung ist, der Mond kreist um die Erde. Da verspricht sich George und sagt, dass das ein Zyklus von einem Tag ist. Sie meint natürlich einen Monat. Die Erde kreist in einem Jahr um die Sonne, so wie andere Planeten auch. Der Mars braucht zum Beispiel fast 2 Jahre, um einmal die Sonne zu umkreisen. Und dann wendet sich das Gespräch wieder den Sternschnuppen zu. Jake erklärt ihnen, dass die Leuchterscheinungen Meteore, die sie am Himmel da gerade beobachten, eben Gesteinsbrocken sind, die in die Atmosphäre eintreten. Und diese Gesteinsbrocken kommen meistens von anderen Planeten, vom Mond oder vom Mars. Das ist jetzt so nicht ganz richtig. Wie wir gerade schon gesagt haben, kommen die Perseiden-Meteorströme, also die Sternschnuppen, die man im August beobachten kann, eben größtenteils von dieser Staubfahne des Kometen. Und auch wenn man sich anschaut, was als Meteorit tatsächlich auf der Erdoberfläche landet, dann ist es so, dass die Quelle von diesen Meteoriten öfter Asteroiden oder Kometen sind und eher selten die Quelle eindeutig dem Mond oder dem Mars zugeordnet werden kann. Ganz lustig fand ich, dass es zum Beispiel im Internet einen Meteoritenshop gibt, wo man genau solche Objekte erwerben kann. Und allein an den Preisen kann man schon sehen, dass man für ungefähr 20 Milligramm zertifizierten Mondmeteoriten ungefähr 30 Euro bezahlen muss, wohingegen man eine sogenannte Sternschnuppe, also einen Meteoriten, der von einem Kometen oder Asteroiden kommt, bis zu 20 Gramm für 40 Euro kaufen kann. Allein das verdeutlicht ja schon die Seltenheit von Mond- oder Mars-Meteoriten. Die Freunde fragen jetzt auch noch, wie es denn dazu kommt, dass sich Steine einfach von anderen Himmelskörpern lösen. Die fliegen ja nicht einfach so von ihrem Heimatplaneten weg durch das All. Und Jake erklärt, ja, dazu bräuchte es in der Regel einen Meteoriteneinschlag, der weiteres Gestein von einem Himmelskörper wegsprengt. Für mich ist das jetzt allerdings nur eine Verlagerung, es ist ein Henne-Ei-Problem. Ich meine, dieser Meteoriteneinschlag muss ja auch erstmal verursacht werden. Wo kommt denn dieser Meteorit her, der andere Gesteinsbrocken jetzt wegschleudert? Jake erklärt ihnen jetzt auch noch, dass die meisten Sternschnuppen, die sie sehen, eben komplett in der Atmosphäre verglühen. Brocken, die so groß sind, dass sie die Erdoberfläche erreichen, sind selten und daher auch sehr teuer. Er gibt jetzt hier einen Preis an von einem halben Gramm, das bis zu 500 Pfund kosten könnte. Außerdem gibt Jake den fünf Freunden noch den Tipp, wenn sie sich doch so für Weltall und Sternschnuppen und alles, was damit zusammenhängt, interessieren, könnten sie doch morgen zum Norman Lockyer Observatorium gehen. Dort würde gerade morgen auch eine Astronautin, Patricia Sherman, einen Vortrag halten. Ich fand ganz interessant, dass hier jetzt wieder die reale Welt mehr oder weniger eingebunden wird. Das Norman Lockyer Observatory in Sidmouth gibt es tatsächlich. Sidmouth ist ein Dorf im Süden von England am Ärmelkanal. Und die hier agierende Astronautin Patricia Sherman ist mit Sicherheit inspiriert von der britischen Astronautin Helen Patricia Sharman, die 1991 auf der Mir-Station war.
Am darauffolgenden Tag besuchen die fünf Freunde also den Vortrag der Astronautin. Sie erzählt von ihrem Aufenthalt im Weltraum. Sie war auf der Internationalen Raumstation zusammen mit zwei Kollegen. Die Autorin hat sich hier jetzt eine fiktive Raumstation ausgedacht, die in 30.000 Kilometer die Erde umkreist. Die real existierende Internationale Raumstation ist in etwa 400 Kilometer Höhe. Nur 400 Kilometer Höhe, muss man sagen. Das ist ein Kompromiss zwischen möglichst wenig atmosphärischer Reibung, sodass die Station sich möglichst wenig absenkt und mit Triebwerkseinsatz immer wieder etwas angehoben werden muss, und der Notwendigkeit, dass die Astronauten natürlich versorgt werden müssen. George ist total begeistert von dem Vortrag. Sie stellt auch eine Frage, ob Patricia denn damit auch zum Mond geflogen wäre. Das verneint sie, aber auch hier kommen dann wieder reale Fakten, denn zum Mond wären die Apollo-Missionen der Amerikaner geflogen, die von 1969 bis 1972 durchgeführt worden sind. Zumindest die Mondmissionen, die auch zur Landung gekommen sind. Dann wird der Vortrag kurz unterbrochen. Zwei Polizisten tauchen auf und bitten eine Zuhörerin nach draußen. Nach Ende des Vortrages stürmt Patricia hinaus. Sie geht zu einem Mitarbeiter des Planetariums und möchte wissen, was denn da los war mit der Frau. Sie kenne sie, es wäre eine Freundin von ihr. Allerdings weiß der Mitarbeiter davon nichts. George, Jake und eine andere Frau wollen auch noch ein Autogramm, aber Patricia hat im Moment keine Zeit. Und auf die Frage einer Frau, ob es denn stimme, dass sie immer eine Kette mit Mondgestein um den Hals trägt, antwortet sie geistesabwesend mit einem Ja. Das wird später noch wichtig werden.
Da Patricia mit ihren Gedanken eher bei der Freundin ist, die von der Polizei abgeholt wurde und im Moment keinen Nerv hat, Autogramme zu geben, muss George leider unverrichteter Dinge abziehen. Die fünf Freunde begeben sich also ins Hotel von Onkel Quentin. Dort sind sie mit ihm zum Abendessen verabredet. Wir scheinen also schon wieder am Ende des Tages zu sein. Was die fünf Freunde den ganzen Tag über getrieben haben, wird nicht erwähnt. Aber da Onkel Quentin ja ihnen den Ausflug nach Sidmouth schmackhaft gemacht hat mit »Das liegt auch am Meer«, gehen wir mal davon aus, dass sie wahrscheinlich den Tag am Strand verbracht haben. Quentin hat sich mit seinem Forscherkollegen allerdings mal wieder festgeforscht. Er verspätet sich. Er hat immerhin daran gedacht, anzurufen und ein Abendessen für die Kinder zu organisieren. In seinem Hotelzimmer finden sie Sandwiches vor. Im Hotel begegnen sie jetzt auch Patricia Sherman wieder, können an der Rezeption auch hören, welche Zimmernummer sie hat. George möchte sie am liebsten gleich überfallen und interviewen und ist ganz aufgeregt, dass sie unbedingt mit dieser Astronautin sprechen möchte. Aber die anderen Kinder überzeugen sie, dass Patricia doch erstmal in Ruhe ankommen soll. Und die Kinder machen sich zunächst über ihre bereitgestellten Sandwiches her. Das Gespräch während des Essens dreht sich aber weiterhin um Astronauten. George fragt sich, wie man denn eigentlich Astronautin wird. Es fallen Begriffe wie, man muss bestimmt sehr sportlich sein und gute Noten in der Schule haben. Aber wie geht's denn danach weiter? Gibt es wohl sowas wie eine Astronautenschule?
Und der Ausdruck Astronautenschule, der hat uns dann sofort an Mark Brandis erinnert, die Hörspielserie, die wir als letztes besprochen haben. Dort gab es ja genau sowas, eine Astronautenschule einer neuen Gesellschaft. Und Mark Brandis, der Hauptdarsteller, etwa 16 Jahre alt, ist ja dort eingetreten und hat quasi das Astronautensein von der Pike auf gelernt. In der Realität ist es etwas anders. Die ESA zum Beispiel hat natürlich eine Astronautenausbildung. Allerdings muss man, um dort überhaupt sich bewerben zu können, bereits einen Hochschulabschluss haben. In der Regel Naturwissenschaft, Medizin oder Ingenieurwissenschaft. Man lernt das da also nicht von der Pike auf.
Es hat sich also etwas gewandelt. Die ersten Astronauten im Gemini- oder Apollo-Programm waren in der Regel Testpiloten, die mehr oder weniger einen Crashkurs in Wissenschaft bekommen haben. Und mittlerweile ist es umgekehrt. Man macht erst eine wissenschaftliche Ausbildung und danach sattelt man noch die Ausbildung als Astronaut drauf, in der man Grundlagen der Luftfahrt lernt. Und soweit ich informiert bin, auf jeden Fall auch Russisch, da Russland eine der führenden Nationen ist und man ohne russische Infrastruktur, Raketen und so weiter nicht Astronaut werden kann.
Da George die ganze Geschichte um Astronautenausbildung keine Ruhe lässt, beschließt sie jetzt sofort zu Patricia Sherman runterzugehen, bei ihr zu klopfen und sie einfach zu fragen. Sie stellt aber fest, dass die Tür nicht verschlossen ist und als sie das Zimmer betritt, sieht sie die Astronautin bewusstlos auf dem Boden liegen. Sie telefoniert sofort mit der Rezeption, um Hilfe zu organisieren und ruft auch ihre Freunde an, dass die auch runterkommen. Glücklicherweise regt sich Patricia dann gleich wieder und die fünf Freunde kümmern sich um sie. Dann kommen auch die beiden Polizisten, die wir ja schon aus dem Planetarium kennen, und Patricia erzählt, was passiert ist. Es habe an der Tür geklopft, aber als sie aufgemacht habe, wäre niemand da gewesen. Sie habe sich wohl, so habe ich es verstanden, umgedreht und wurde dann von hinten niedergeschlagen. Kann also nicht sagen, wer es war. Das Zimmer selbst sieht nicht so aus, als ob es durchsucht worden wäre. Es ist also im Moment unklar, warum hat jemand Patricia überfallen. Aber Anne hat scharfe Augen. Sie erkennt, dass Patricia die Mondgesteinkette nicht mehr trägt. Das tut die Astronautin aber ab. Das wäre mit Sicherheit kein Ziel für einen Räuber, denn das wäre nur Mondstein, ein billiger Halbedelstein, keine 15 Pfund wert. Julian spricht sie dann aber darauf an, dass sie im Planetarium doch gesagt habe, es wäre Mondgestein, aber die fünf Freunde sind sich einig, sie habe da wohl nicht genau hingehört und deshalb einfach nur mit Ja geantwortet. Aber da wäre vielleicht schon die erste Verdächtige, denn die Frau, die ja gefragt hat, ob es eine Kette mit Mondgestein ist, die hat ja die Antwort Ja wahrscheinlich für bare Münze genommen. Die Polizisten erklären dann auch, was sie im Planetarium gewollt haben. Sie hätten nämlich eine Anzeige überprüfen müssen. Ich habe das jetzt immer so verstanden, Polizei und Anzeige. Irgendjemand habe die Frau, die die Polizisten herausgebeten haben, wegen eines Verbrechens angezeigt. Und das wäre so wichtig, dass die Polizei das sofort überprüfen musste. Aber wir werden später sehen, so war es dann doch nicht. Jetzt dreht sich so ein bisschen der Tenor der Szene, da die fünf Freunde ja diese Geschichte mit dem Anhänger Mondstein, Mondgestein mitbekommen haben. Und auch jetzt da sind, wo der Anhänger fehlt, kommt Verdacht auf, vielleicht waren es die fünf Freunde selbst. Die Polizisten bitten sie also, ihre Taschen zu leeren. Die fünf Freunde werden durchsucht, aber sie haben natürlich die Mondsteinkette nicht. Dann geht die Polizei. Patricia möchte telefonieren und beim Rausgehen hören die fünf Freunde noch, wie sie mit einer Leisa spricht.
Die Kinder wollen jetzt eigentlich zurück zum Campingplatz, aber Onkel Quentin hat wieder angerufen. Er hat wohl irgendwie von diesem Polizeieinsatz erfahren und möchte mit den Kindern noch sprechen, bevor sie heute schlafen gehen. Die Kinder setzen sich also in die Hotellobby. Dort sind sie einerseits unter Zeugen, falls nochmal irgendwas passieren sollte. Und andererseits ist Timmy in der Nähe, der ja immer noch nicht in das Hotel rein darf, aber wenigstens vor der Tür sitzt. Das Gespräch dreht sich natürlich weiterhin um den Überfall und wie gemein sie es finden, dass die Polizei sie verdächtigt. Die Kinder sind der Meinung, dass bestimmt diese Frau, die nach dem Mondgestein gefragt hat, den Überfall begangen hat. Die hätte ja wenigstens ein Motiv gehabt. Aber auch Patricias Freundin, die ja von der Polizei aus dem Vortrag rausgeholt wurde, scheint ja irgendwie verdächtig zu sein. Da wird ja anscheinend eine Anzeige gegen sie vorliegen. Hier erkennt Andy jetzt jedoch, dass Anzeige natürlich eine Doppelbedeutung hat. Es muss gar nicht sein, dass jemand diese Frau bei der Polizei angezeigt hat. Vielleicht geht es ja auch nur um eine Zeitungsannonce. Und in diesem Zusammenhang wollte die Polizei mit der Frau sprechen. In der Hotellobby liegen natürlich einige Zeitungen rum und da die Freunde ja sowieso noch auf Onkel Quentin warten müssen, keine Ahnung haben, wie lange das dauert, blättern sie jetzt einfach mal in diesen Zeitungen, gucken sich die Anzeigen an Und tatsächlich, sie finden eine interessante, nämlich Biete Mondgestein, 100 Gramm, Preisverhandlungssache. Wir erinnern uns daran, was Jake Seeker uns gestern erzählt hat, dass ein halbes Gramm Mondgestein schon bis zu 500 Pfund kosten kann. Das heißt, 100 Gramm Mondgestein, das wären ja mindestens 100.000 Pfund. Wobei ich denke, dass die Preise wahrscheinlich nicht linear, sondern exponentiell steigen, denn größere Brocken sind wahrscheinlich noch seltener. In diesem Moment kommt jetzt auch Onkel Quentin dazu. Die Freunde erzählen ihm erstmal von ihren Erlebnissen des ganzen Tages, also auch von dem Vortrag, davon, dass da schon die Polizei aufgetaucht ist, von dem Überfall, den sie jetzt gerade entdeckt haben. Und auch Onkel Quentin erzählt, was er so den Tag über getrieben hat mit seinem Kollegen, offensichtlich ein Geologe, hat er Experimente gemacht und dieser Kollege hätte durchaus auch Interesse an einem Stein vom Mond. Das würde ihn wissenschaftlich bestimmt weiterbringen. Aber 100.000 Pfund, um diesen Stein aus der Anzeige zu kaufen, hat er natürlich nicht zur Verfügung. Unter Verdacht, der Räuber der Mondsteinkette von Patricia zu sein, gerät er allerdings jetzt auch nicht wirklich, denn Onkel Quentin kann ja bestätigen, dass er den ganzen Tag mit diesem Kollegen zusammen war. Der hatte also überhaupt keine Gelegenheit zu einem Raubüberfall. Nachdem jetzt also alle Ereignisse des Tages besprochen worden sind, ziehen sich die fünf Freunde auf den Campingplatz zurück und gehen erstmal schlafen.
Am folgenden Tag sehen die fünf Freunde während eines Frühstücks im Bistro wieder Jake Seeker. Er macht komische Dinge, er wirft nämlich irgendetwas auf den Boden und hebt es kurze Zeit später wieder auf. Die Freunde sprechen ihn darauf an. Er erklärt ihnen, er mache ein sogenanntes Augensuchtraining. Er zeigt ihnen einen kleinen Stein, einen sogenannten Teststein, ein schwarzer Stein mit weißen Einsprengseln. So etwa würde auch Mondgestein, das von Meteoriten auf die Erde gefallen ist, aussehen. Er glaubt, dass in der Gegend um Sidmes einige Meteoriten vom Mond niedergegangen sind, und er hofft, davon Bruchstücke zu finden. Und wenn er sie gefunden hat, dann würde er sie verkaufen.
Das ist durchaus ein Geschäftsmodell. Ob es lukrativ ist, sei mal noch dahingestellt. Aber zumindest wäre es legal. Meteoriten gelten als herrenlose Güter. Und wenn sie auf öffentlichen Grund niedergehen, gehören sie dem Finder. Und der kann sie natürlich verkaufen.
N spricht Jake nun auf die Zeitungsannonce an, die sie am Vortag gefunden haben, ob er denn derjenige sei, der diese 100 Gramm Mondgestein hier verkaufen will. Aber Jake verneint, die Anzeige kennt er überhaupt nicht. Jake macht dann sein Suchtraining weiter und die fünf Freunde diskutieren noch ein bisschen. Ihre aktuelle Theorie war ja, dass die Polizei die Frau aus dem Planetarium herausgenommen hatte, vielleicht wegen dieser Anzeige über Mondgestein. Aber wenn jeder, der Mondgestein findet, es auch verkaufen darf, dann gäbe es ja da gar keinen Grund. Es muss also irgendwie was anderes hinter der ganzen Geschichte stecken. Der nächste Gedanke ist, naja, vielleicht könnte dieses Mondgestein, was da verkauft wird, ja vielleicht gefälscht sein. Und die Polizei vermutet das und würde deshalb das Ganze überprüfen. Aber bis jetzt haben sie da noch keine Hinweise oder Beweise gefunden.
Die Kinder wollen nun ihrerseits auch irgendwie der Spur dieser Annonce nachgehen. Sie rufen einfach mal die Telefonnummer an, die dort angegeben ist. Und es meldet sich jemand namens Conrad. Dann führen sie eine kurze Recherche im Telefonbuch durch und finden einen Eintrag Conrad und begeben sich einfach mal zu der dort angegebenen Adresse. Auf der Terrasse des betreffenden Hauses finden sie einen Mann und eine Frau vor. Die Frau ist die bewusste Frau von gestern, die aus dem Publikum des Vortrags herausgerufen wurde. Und im Laufe des Gesprächs, das sie belauschen, wird deutlich, dass es sich hier um ein Geschwisterpaar, nämlich Alan und Liza Conrad, handelt. Die beiden streiten über Mondgestein. Liza will offensichtlich den 100 Gramm Brocken aus der Zeitungsannonce verkaufen und damit das Haus renovieren. Und Alan scheint sie gerade so halbwegs dazu rumgekriegt zu haben, dass er dem Ganzen zustimmt. Julian und George schleichen jetzt weiter um das Haus, gucken in verschiedene Fenster und entdecken in einem Zimmer Fotos von der Mondoberfläche und auch ein Foto von einem Mann mit einem Astronautenhelm. Das könnte der Alan Conrad von der Terrasse in jüngeren Jahren sein. Bevor sie sich allerdings weiterhin einen Reim auf das Ganze machen können, werden sie entdeckt. Alan stellt sie zur Rede, was sie denn da im Umfeld seines Hauses zu suchen haben. Aber eigentlich freut er sich über ihre Neugier, denn er meint, ohne Neugier wäre er auch nie zum Mond geflogen. Er lädt die vier Freunde also ein, sein Mondzimmer zu besichtigen. Liza findet es zwar alles gar nicht so toll und zickt noch ein bisschen rum, erlaubt es dann schließlich zähneknirschend. Sie besteht zumindest darauf, dass die Kinder die Schuhe ausziehen und ihre Jacken an die Garderobe hängen, wie sich das gehört.
Danach begeben sich alle in besagtes Mondzimmer. Alan erzählt ihnen, er sei Astronaut auf einer Apollo-Mission gewesen, wäre um den Mond gekreist und hätte mit Hilfe einer Sonde Bodenproben vom Mond genommen und dieses Mondgestein zur Erde transportiert. Er zeigt ihnen danach auch einen großen Brocken Mondgestein, die 100 Gramm, die inseriert worden sind.
Ich konnte mir jetzt unter 100 Gramm Stein nicht wirklich was vorstellen. Deshalb habe ich auf meinem letzten Spaziergang einfach mal ein paar kleinere Steine eingesammelt und die auf die Küchenwaage gelegt, damit ich so ein Gefühl dafür kriege, was für eine Größe denn hier jetzt eigentlich gemeint ist. Und 100 Gramm Stein, würde ich mal sagen, haben so ungefähr die Größe einer Aprikose. Man hat also schon was in der Hand, aber so ein Riesenbrocken ist es jetzt auch wieder nicht. Apollo-Missionen mit britischer Beteiligung sind jetzt hier allerdings auch wieder fiktiv. Alle Menschen, die bisher in die Nähe des Mondes gekommen sind, waren US-Amerikaner. Allerdings ist, glaube ich, der Name Alan Conrad auch nicht zufällig gewählt. Ich habe nämlich herausgefunden, dass die beiden Apollo 12-Astronauten, die auf dem Mond gelandet sind, Charles Conrad und Alan Bean hießen. Alan Conrad ist also einfach eine Kombination dieser beiden Apollo 12-Astronauten.
Alan hat ihnen ja einen Brocken von 100 Gramm Mondgestein gezeigt. In der realen Welt sind bis jetzt ungefähr knapp unter 400 Kilogramm Mondgestein vom Mond zur Erde transportiert worden. Etwas unter 1 Kilo von Sonden aus Russland, um die 2 Kilo von Sonden aus China vor ein paar Jahren. Und der überwiegende Teil kommt durch die Apollo-Missionen der Amerikaner. Und davon mehr als die Hälfte von Apollo 16 und 17, also den beiden letzten Missionen. Alan erzählt ihnen nun, dass die 100 Gramm ursprünglich der Regierung von Großbritannien gehört haben. Mondgestein gehört grundsätzlich immer den Regierungen, die an der entsprechenden Mission beteiligt gewesen sind. Und die Regierung von Großbritannien hätte ihm diesen Brocken überlassen als Anerkennung für seine Verdienste.
Es ist nun wirklich so, dass die NASA kleine Proben von Mondgestein als Geschenk an unterschiedliche Nationen verteilt hat. Und einige verdiente Astronauten haben auch tatsächlich eine Probe von Mondgestein von der NASA geschenkt bekommen. Allerdings kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es sich da um 100 Gramm handelt. Ich denke, das sind eher irgendwelche symbolischen kleinen Krümel. Und ob die einfach so als Stein übergeben wurden oder vielleicht doch irgendwie eingegossen in Acrylglas als, wie gesagt, symbolische Geste und möglicherweise auch als Schutz, denn es handelt sich ja immerhin um außerirdisches Gestein, weiß ich auch nicht. Der überwiegende Teil des Mondgesteins, das die NASA zur Erde gebracht hat, lagert immer noch irgendwo hermetisch abgeschlossen in irgendwelchen Tresoren und wartet darauf, dass die Forschung sich weiterentwickelt und man mit irgendwelchen neuen Analyseverfahren neue Erkenntnisse von sozusagen immer noch frischem Mondgestein erhalten kann.
Ganz interessant fand ich eine Anekdote, dass nämlich ein Teil des Mondgesteins, was zurückgebracht wurde, sich schlussendlich herausgestellt hat als Steine von der Erde. Man erklärt sich das so, dass vor vielen Jahrmillionen, Jahrmilliarden ein Meteoriteneinschlag auf der Erde war. Der hat Brocken von der Erde hochgeschleudert und davon ist just ein Brocken auf dem Mond gelandet. Und ein Teil dieses Erdgesteins wurde dann von einer Mission wieder zurück zur Erde gebracht. Es war also so eine Art Ping-Pong-Effekt. Allerdings wurden nicht nur Dinge vom Mond zur Erde gebracht, sondern man hat natürlich auch Dinge auf dem Mond belassen. Ganz nett fand ich, dass einer der Astronauten ein Foto seiner Familie mit Unterschriften dagelassen hat. Der Mond hat also jetzt quasi eine Autogrammkarte bekommen. Allerdings kann er sich daran wahrscheinlich nicht besonders lange erfreuen, denn die ganzen Mikrometeoriten, die ganze Zeit auf den Mond einschlagen, werden das Bild recht schnell pulverisiert haben. Trotzdem fand ich das eine nette Geste. Zurück in der Geschichte erzählt uns Alan jetzt noch, dass ein Teil des Mondgesteins von den Apollo-Missionen verschwunden ist oder sogar gestohlen wurde. Und das stimmt jetzt auch mit der Realität überein. Und das war auch der Grund, warum die Polizei im Planetarium ermittelt hat. Denn wenn irgendwo Mondgestein angeboten wird, dann wird überprüft, ob derjenige das Mondgestein auch legal erworben hat. Das heißt, die Polizei muss irgendwie mit Geologen, mit Experten zusammenarbeiten, um zu erkennen, ist das ein Meteorit, also ein herrenloses Objekt. Dann gehört es natürlich sowieso demjenigen, der es anbietet, sei denn, er hat es irgendwo gestohlen. Oder im Falle von den Konrads, wenn es ein Geschenk ist der Regierung, also ein echtes Mondgestein vom Mond, dann gibt es eine Schenkungsurkunde und die konnte Leisner natürlich vorlegen. Insofern hat hier alles seine Richtigkeit. Wir erfahren weiter, dass die Konrads beide Patricia Sherman kennen. Von Leisner wissen wir es ja schon, sie wurde angerufen, das haben die fünf Freunde vorher schon ermittelt. Und auch Alan kennt sie. Alan war nämlich nach seiner aktiven Astronautenzeit Astronautenausbilder und er hat just auch Patricia Sherman ausgebildet. Weiter erzählt George, als sie den Mondgesteinsbrocken bewundert, dass ihr Vater einen Kollegen hat, der mit diesem Stein sehr viel Forschung betreiben könnte und damit große Fortschritte erreichen. Und Alan ändert jetzt wieder seine Meinung. Er war ja eh nie so überzeugt davon, das Mondgestein zu verkaufen. Und er möchte zumindest jetzt vorerst den Stein Quentins Kollegen als Leihgabe zur Verfügung stellen. Das gefällt Leisner überhaupt nicht. Sie verdächtigt sowieso die fünf Freunde, Patricia überfallen zu haben. Sie wird jetzt sauer und schmeißt alle raus.
Das ist für Quentins Kollegen jetzt natürlich ein super günstiger Zufall, dass er einfach so auf einem kurzen Dienstweg Mondgestein zur Verfügung gestellt bekommt. Ich glaube, in der echten Welt wird es so nicht funktionieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man für seine Forschung Mondgestein irgendwo kaufen kann. Man wird wohl, wie für alles mögliche andere, auch einen Forschungsantrag schreiben müssen und darauf hoffen, dass irgendein Gutachtergremium den eigenen Forschungsantrag für so interessant hält, dass ein paar Milligramm Mondgestein aus den Tresoren der NASA einem dann zugeteilt wird. Die fünf Freunde kehren auf ihren Zeltplatz zurück. Sie diskutieren weiter über den Fall. Wer hat Patricia überfallen? Sie wissen nur ganz genau, dass sie es nicht waren. Und sie verdächtigen weiterhin die Frau aus dem Publikum, die nach diesem Mondgestein an der Kette gefragt hat und denken da immer noch, das wäre dann wohl auch das Motiv für den Überfall gewesen. Wir sind ja immer noch Mitte August, das heißt mitten im Perseidenschauer. Die fünf Freunde setzen sich also am Abend auf die Bistro-Terrasse und beobachten weiterhin Sternschnuppen. Es ist eine warme Sommernacht, sie können sogar die Jacken ausziehen. Am nächsten Morgen werden die Freunde allerdings unsanft durch die Polizei geweckt. Die beiden Polizisten, die wir schon kennen, wahrscheinlich gibt es in Sidmouth nur diese beiden Constables, erklären, dass eine Anzeige gegen die fünf Freunde vorliegt. In der Nacht wurde nämlich aus dem Haus der Conrads der Stein vom Mond gestohlen. Da Leisner die fünf Freunde ja von Anfang an nicht leiden konnte, gehen wir davon aus, dass sie Anzeige erstattet hat. Dem müssen die Polizisten natürlich nachgehen. Es kommt zu einer Durchsuchung des Gepäcks und der Zelte der fünf Freunde. Und überraschenderweise findet sich die Kette mit dem Mondsteinanhänger von Patricia Sherman in Georges Jacke.
Die Polizisten holen nun Patricia, damit sie ihre Kette identifiziert. Das geschieht auch. Aber Patricia ist sehr erstaunt, dass das die fünf Freunde gewesen sein sollen. Sie kann sich nicht erklären, warum. Und auch die Polizisten sehen nicht wirklich ein Motiv, warum die Kinder diesen Raub hätten begehen sollen. Insofern bleiben sie vorerst noch unbehelligt. Als die Polizisten weggegangen sind, diskutieren jetzt die fünf Freunde über den Fall, denn so langsam zieht sich die Schlinge um ihren Hals zu. George wirft nun die Theorie in den Raum, dass das bestimmt Leisner gewesen ist. Denn die fünf Freunde hatten ja gestern die Jacken müssen ausziehen und da hätte sie eine Gelegenheit gehabt, diese Mondsteinkette reinzumachen. Und sie hätte natürlich auch ein Motiv, das Mondgestein von ihrem Bruder zu stehlen, nachdem der es jetzt der Wissenschaft zur Verfügung stellen will. Unklar bleibt den Freunden allerdings, wie Leisner denn an die Kette von Patricia gekommen sein soll, denn sie hätte ja wohl nicht ihre eigene Freundin niedergeschlagen. Da fehlen ihnen wohl noch einige Informationen, um den Fall wirklich zum Abschluss bringen zu können. George hat jetzt jedenfalls einen Plan. Sie möchte Timmy als Spürhund einsetzen. Timmy soll an ihrer Jacke riechen und Geruchsspuren des Täters, der die Mondsteinkette in die Tasche gesteckt hat, feststellen. Dann wollen sie zum Haus der Konrads gehen. Und wenn Timmy dann bei Leisner anschlägt, dann haben sie für sich einen Beweis.
Sie lassen Timmy also schon mal an der Jacke schnuppern und machen sich dann auf den Weg zu den Conrads. Dabei kommen sie am Zeltplatz von Jake vorbei und sehen, dass er gerade dabei ist, seine Zelte abzubrechen. Timmy bellt ihn an, sie unterhalten sich kurz. Jake teilt ihnen mit, dass dringende Geschäfte ihn nach Hause zurückrufen. Aber sie verabschieden sich auch relativ schnell wieder, sie wollen ja schließlich zu den Conrads. Kaum sind sie außer Hörweite, merkt Julian allerdings an, dass er nicht der Meinung ist, dass das Bellen von Timmy ein reines Begrüßungsbellen für Jake war. Timmy lässt sich auch im Moment nur schwer beruhigen. Julian ist der Meinung, vielleicht hat Timmy ja bei Jake angeschlagen, weil er den Geruch von Georges Jacke wiedererkannt hat. Das erinnert mich immer ein bisschen an eine Szene aus der Fünf-Freunde-Folge Die schwarze Maske, wo so eine ähnliche Szene passiert, dass George einem verdächtigen Timmy hinterher schickt mit den Worten Fass. Und 2 Minuten später kommt ein angeblicher Freund der 5 Freunde mit Timmy bei Fuß um die Ecke. Einem der Freunde fällt auf, dass Timmy doch nie einen Befehl verweigern würde und dass es keinem Freund, wie auch immer, gelingen könnte, Timmy von der Spur abzubringen, wenn George ihn mit Fass hinter einem Verbrecher hergeschickt hat. Und das ist für sie der Beweis, dass dieser angebliche Freund eigentlich der gesuchte Räuber ist. Die Kinder diskutieren jetzt also, wenn Timmy tatsächlich bei Jake angeschlagen hat. Ja, das könnte schon sein, denn Jake sucht ja nach Mondgestein, um es zu verkaufen. Er war auch in dem Vortrag im Planetarium und hat daher die Frage der Frau nach dem Mondgestein an der Kette von Patricia mitbekommen und somit ein Motiv gehabt, dieses angebliche Mondgestein in die Finger kriegen zu wollen, sodass er durchaus als Täter für den Überfall in Frage kommt. Anne hat ja gerade am eigenen Leib erfahren, wie es ist, unschuldig unter Verdacht zu geraten. Das heißt, sie möchte jetzt nicht einfach wahllos irgendwelche Verdächtigungen in den Raum stellen. Deshalb beschließt sie, den Stier bei den Hörnern zu packen und einfach mal Jake zu fragen, was er denn zu diesen Vorwürfen zu sagen hat. Die Kinder kehren also um, stellen Jake zur Rede. Der reagiert allerdings nur genervt und versucht, die Freunde abzuwimmeln, kommt gar nicht wirklich ins Gespräch mit ihnen, packt einfach weiter. Und daraufhin beschließen die Kinder, wir müssen die Polizei einschalten, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns hier furchtbar blamieren. Aber wenn Jake jetzt wegfährt, dann ist dieser Brocken Mondgestein wahrscheinlich für immer verloren.
Die 5 Freunde rennen jetzt schnell zur Telefonzelle des Campingplatzes, rufen die uns schon bekannten Polizisten an. Die kommen auch, glauben das Ganze aber nicht so wirklich. Aber wie alle guten Polizisten gehen sie dem Hinweis natürlich nach und stellen Jake auch zur Rede. Sie wollen Jakes Sachen und seinen Wagen durchsuchen. George zeigt den Polizisten auch noch, dass Timmy wirklich wie verrückt bellt, wenn sie ihm den entsprechenden Befehl gibt und die Jacke unter die Nase hält. Die Polizei spricht mit Jake. Wenn er nichts zu verbergen hätte, dann könne er ihnen doch die Durchsuchung erlauben. Und Jake erlaubt sie auch wirklich. Also macht sich die Polizei an die Arbeit, durchsucht Auto und die ganzen Sachen, die Jake schon zusammengepackt hat, aber sie können nichts finden. Währenddessen stehen Anne und Dick etwas abseits und schauen alles an. Der Erzähler teilt uns mit, dass beide in solchen Situationen oftmals ein sehr scharfes Auge hätten. Und in der Tat, als Jake nach der erfolglosen Durchsuchung wegfahren will, merkt Dick etwas, springt auf und stellt sich vor den Wagen.
Alle sind ganz aufgeregt. Was ist bloß in Dick gefahren? Ist er lebensmüde, sich dem fahrenden Auto in den Weg zu stellen? Aber ihm ist aufgefallen, dass die vordere Stoßstange an Jakes Auto schief hängt. Und eine genauere Untersuchung durch die Polizei ergibt, dass tatsächlich ein Stein hinter dieser Stoßstange versteckt ist. Jake unternimmt jetzt noch einen halbherzigen Fluchtversuch, der allerdings von der Polizei vereitelt wird. Dann versucht er, sich rauszureden. Er sei doch hier schon seit Jahren auf der Suche nach dem Mondgestein. Warum sollte er denn ausgerechnet jetzt diesen Diebstahl erst begangen haben? Aber die 5 Freunde können ihm nachweisen, dass sie ihm ja über diese Zeitungsannonce erst davon Kenntnis gebracht haben, dass in der Umgebung ein 100 Gramm Mondgesteinbrocken zu holen wäre. Die Polizisten entscheiden, zunächst mal alle Beteiligten zur Klärung aller offenen Fragen aufs Revier zu bringen. Sie bitten auch Alan Conrad dazu, der überhaupt erst mal klären soll, ob dieser Stein, den sie hinter der Stoßstange gefunden haben, überhaupt sein Stein vom Mond ist.
Auf der Polizei identifiziert Alan dann sein Mondgestein. Insofern ist das jetzt geklärt. Jake hatte also wirklich den geraubten Mondgesteinsbrocken unter seiner Stoßstange. Es dröselt sich dann so langsam alles auf. Wir erfahren auch, wie die Kette in Georges Jacke gekommen ist. Am Vorabend war es ja warm, die Kinder haben hier ihre Jacke ausgezogen, wie uns der Erzähler mitgeteilt hat. Jake hat das gesehen und hat die Mondsteinkette in George Jacke gleiten lassen, denn er hat auch von dem Verdacht gegen die 5 Freunde gehört und wollte den natürlich erhärten. Anne hat später, als sie auf dem Weg zum Waschraum war, die Jacke gesehen, die George vergessen hat, und hat sie dann zu ihr ins Zelt gebracht, wo sie am anderen Tag dann von der Polizei gefunden wurde. Die Polizei deutet nun an, dass sie im Hotelzimmer auch Fingerabdrücke nehmen wird und die mit Jakes vergleichen. Es hätte also gar keinen Sinn, dass er leugnet. Und dann gesteht Jake alles. Sein Fehler war, wie er zerknirscht zugibt, sich mit diesen Kindern eingelassen zu haben. Die Polizei bedankt sich daraufhin noch bei den 5 Freunden und die erhalten eine Belohnung, denn Patricia wird ihnen nun endlich erzählen, wie George denn Astronautin werden kann. Und damit endet die Geschichte. Kommen wir nun zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? In dieser Geschichte mussten alle 5 Freunde zusammenarbeiten, um den Fall wirklich aufzuklären. Anne hat zuerst mal gesehen, dass die Mondsteinkette weg ist und später auch die Doppeldeutigkeit des Wortes Anzeige erkannt. George hat den Spürhundplan gefasst und Timmy dann den wahren Täter entdeckt. Julian hat die Idee gehabt, dass Timmy vielleicht nicht zur Begrüßung bei Jake bellt, sondern weil er anschlägt. Und Dick hat schlussendlich ein scharfes Auge bewiesen, als er die herunterhängende Stoßstange und damit mittelbar den geraubten Mondgesteinsbrocken gesehen hat.
Welche Verbrechen wurden begangen? Das ist in dem Fall jetzt einfach. Wir haben nämlich nur einen einzigen Täter, Jake. Und was ich ihm zur Last legen würde, wäre Körperverletzung an Patricia Sharman, Diebstahl und möglicherweise auch Verleumdung dadurch, dass er das Diebesgut in Georges Jacke deponiert. Welche Fragen sind offen geblieben? Ich frage mich auf jeden Fall, warum Timmy eigentlich Jake identifiziert. Okay, wahrscheinlich gibt es noch Geruchsspuren an Georges Jacke von Jake. Stärker müssten aber eigentlich die Geruchsspuren des Polizisten sein, der ja die Jacke untersucht hat und sie deutlich später als Jake angefasst haben muss. Und der ist in der Szene, wo George den Polizisten vorführen will, hier, wenn ich Timmy an der Jacke schnuppern lasse, dann läuft er zu Jake und schlägt dort an. Da, wie gesagt, hätte er eigentlich auch bei dem anwesenden Polizisten anschlagen müssen. Aber Timmy ist wahrscheinlich so schlau, dass er Polizisten nicht anbellen würde. Keine Ahnung. Die andere Frage ist, warum Jake eigentlich die Mondsteinkette von Patricia mitgenommen hat. Klar, der Überfall geschieht noch in der Annahme, dass es wirklich Mondgestein ist, das Patricia um den Hals trägt und das Jake verkaufen könnte. Aber in dem Moment, wo er ihr die Kette abreißt, hätte er doch eigentlich erkennen müssen, dass es ein billiger Mondstein ist und kein Mondgestein. Er hat ja schließlich ein geübtes Auge. Allerdings ist sein Auge ja nur geübt darin, Meteoriten zu erkennen, sprich Brocken, die durch die Atmosphäre gefallen sind und daher diesen schwarzen Überzug haben, der daher rührt, dass sie in der Atmosphäre geglüht haben. Möglicherweise würde ein Brocken, den man mit einer Rakete vom Mond geholt hat, einem irdischen Mondstein, also Halbedelstein, doch so stark ähneln, dass man die verwechseln könnte. Also vielleicht hat er doch nicht auf den ersten Blick erkennen können, dass das kein lohnenswertes Raubgut ist. Vielleicht hat er die Kette auch einfach nur zur Verschleierung mitgenommen oder wollte einfach nur schnell weg und hat sie sich erst später genau angeschaut.
Die Einordnung in den Themenblock Weltraum auf der Erde. Wir hatten bis jetzt bei den besprochenen Hörspielen ja ein Objekt, welches einen Teil des Universums abbildet, aber aus erdgebundenen Materialien besteht, im Labyrinth der Götter. Wir hatten ein Objekt, das ebenfalls aus erdgebundenen Materialien gebaut wurde und ins All fliegen kann oder zumindest vortäuscht ins All zu fliegen, bei Mark Brandis und den verwandten Folgen. Und hier haben wir nun ein Objekt, was wirklich aus dem Weltraum kommt und zur Erde gebracht wurde. Dazu kommt natürlich noch die Raumkapsel, mit der Alan Conrad zum Beispiel um den Mond gekreist ist, die ja auch ein Objekt ist, was vom Weltraum zur Erde kommt. Und den letzten Aspekt, den greift zum Beispiel das Hörspiel Die 3 Fragezeichen Todesflug, Folge 92 aus dem Jahr 2000 auf. Die 3 Fragezeichen fahren durch die Wüste, haben eine Autopanne, suchen Hilfe und kommen irgendwie zu einem aufgelassenen NASA-Stützpunkt. Dort herrscht ein irrer Wissenschaftler, der sein Genie von der NASA nicht gewürdigt sieht und hat sich einen Privat-Space-Shuttle zusammengebaut. Außerdem hat er auch irgendwie einen Satelliten ins All geschossen, der eine Laserkanone hat und andere Satelliten abschießt. Dieses Abschießen hat er verbunden mit einem Computerspiel, was in der Welt der 3 Fragezeichen wirklich von anderen Menschen gespielt wird. Und derjenige, der den größten Score im Moment hat, der betätigt wirklich eine reale Laserkanone, weiß das aber natürlich nicht. Nach ein paar Verwicklungen steckt plötzlich Bob im Astronautenanzug und in diesem Space Shuttle und wird von dem Wissenschaftler ins All geschossen. Einer der Gehilfen des Wissenschaftlers wechselt aber noch schnell genug die Seite, sodass Bob wohlbehalten wieder landen kann und ein paar der Verbrecher entkommen. Die Geschichte klingt total abstrus, aber ich finde sie echt interessant. Das Hörspiel ist ganz gut und ich glaube, ich werde demnächst auch mal das Buch lesen.
Die zweite Folge, die man auch noch diesem Themenkomplex zuordnen könnte, ist wieder eine 3-Fragezeichen-Folge. Die Nummer 110, Panik im Park, aus dem Jahr 2003. Im Palisades Park kommt es gehäuft zu Angriffen durch Hunde. Im Laufe der Ermittlungen stoßen die 3-Fragezeichen auf einen seltsamen Stein, der sich schließlich als Meteorit entpuppt. Aus Angst vor eventuellen außerirdischen Keimen, die die Hunde verrückt spielen lassen, wird der Park und das angrenzende Viertel evakuiert. Das dient allerdings nur zur Ablenkung, um in Ruhe einen Banküberfall ausführen zu können. Im Gegensatz zu dem Fall Geheimakte UFO, wo die 3-Fragezeichen nur zufällig in den Fall stolpern, sind sie diesmal die gewollten Opfer des Schwindels. Die Bankräuber brauchen nämlich jemanden, der aufgeschlossen genug ist, Ermittlungen in Sachen Meteorit anzustellen, aber gleichzeitig so seriös, dass die Obrigkeit, hier in Gestalt von Inspektor Kotter und dem Bürgermeister, auf ihr Wort hin sofort handeln und das Viertel evakuieren. Alle Ermittlungsschritte der 3-Fragezeichen werden von den Bankräubern gelenkt und der Meteorit ist echt. Der ist allerdings nicht frisch im Palisades Park gelandet, sondern wurde aus dem NASA-Museum geklaut. Natürlich erkennt Justus gerade noch rechtzeitig, was gespielt wird und die Bankräuber können verhaftet werden.
Kommen wir nun zu meinem Fazit. Das Erste, was mir in der Folge aufgefallen ist, ist Lutz McKenzie. Es scheint, als ob er riesigen Spaß hat, diese Folge einzusprechen. Ich hatte bei seinen Szenen immer den Eindruck, er grinst und hat so gute Laune, dass ich mich an einen Radiomoderator erinnert habe, der montags morgens um 5 versucht, gute Laune zu verbreiten und ich mich dann immer gefragt habe, wie kann man denn um die Uhrzeit schon so gut drauf sein? In der Folge werden sehr viele falsche Spuren gelegt. Ich finde, das ist auch alles gut platziert. Falsche Verdächtige gibt es auch. Die Frau, die im Planetarium nach der Mondsteinkette bzw. Mondgesteinkette fragt. Auch Liza. Jake hatte ich selbst allerdings nie so richtig auf dem Schirm. Vielleicht, weil er am Anfang sehr nett zu den 5 Freunden ist, ihnen hilft. Und ich fand auch die Idee mit dem Augensuchtraining richtig gut. Von daher, erst als Timmy angeschlagen hat, dachte ich mir, naja, vielleicht war es er. Obwohl es ja eigentlich offensichtlich ist, dass er Meteoriten und Mondgestein sucht. Das war gut versteckt. Auch gibt es in der Folge eine Doppeldeutigkeit von gewissen Worten mit Annonce, Anzeige, das haben wir schon angesprochen. Auch Mondstein und Mondgestein spielt eine Rolle. Und es wird auch mit Worten gespielt, was die Namen der Astronauten angeht. Es gab 2 Szenen, in denen George Jacke explizit erwähnt wurde. Ich habe immer nur die Szene bei Liza im Kopf gehabt, weil sie explizit sagt, hängt eure Jacken auf. Und ich dachte, da ist es geschehen, dass jemand George die Mondsteinkette in die Jacke hineingetan hat. Die andere Szene, die vom Erzähler ganz gut versteckt einfach nur angesprochen wird, warmer Tag, sie zogen ihre Jacken auf, die habe ich nie wahrgenommen, auf die musst du mich ja hinweisen. Das war gut versteckt. Was ich interessant fand, ist hier die Kombination 5 Freunde und Technik. 5 Freunde sind ja eigentlich eine technikarme, fast schon eine techniklose Serie. Es gibt vielleicht mal einen Kühlschrank oder ein Auto und sie müssen nicht mehr vom Pferdewagen vom Bahnhof abgeholt werden. Aber Computer, Handys, Fernseher sucht man ja eigentlich vergeblich. Und dennoch gibt es eine internationale Raumstation und man ist auch zum Mond geflogen. Das wurde hier ganz gut so eingebaut, dass das zwar in der Geschichte erwähnt wird, aber jetzt nicht in der direkten Welt der 5 Freunde. Also nicht wie bei Todesflug, Bob fliegt ins All, hier sind jetzt nicht die 5 Freunde ins All geflogen. Das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. So kann man mit der Zeit gehen und dennoch beim Grundthema der 5 Freunde einer Abenteuerserie bleiben. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber das gefällt mir nie gut, ist, wenn die 5 Freunde oder generell die Helden verdächtigt werden oder Opfer sind. Ich hab's lieber, wenn die Helden der Geschichte den Fall quasi von außen lösen. Aber es ging hier, wie ich schon öfters gesagt habe, ja um Weltraum. Insofern habe ich das hier einfach ignoriert. Für mich ist es insgesamt eine gute Folge. Ich würde deshalb Daumen hoch vergeben.
Mein Fazit. Ich finde, es ist ein origineller Fall und der ist auch unterhaltsam umgesetzt. Es ist eine lehrreiche Folge, ohne dass da zu viel erhobener Zeigefinger vorkäme. Da gibt es durchaus andere Folgen, wo mir irgendein Umweltthema mit der Brechstange beigebracht werden soll. Allerdings gibt es hier eine Vermischung von Fakten, zum Beispiel das Norman Lockyer Observatorium in Sidmouth oder die Astronautin Patricia Sherman. Das wird dann vermischt mit einer fiktiven Raumstation auf 30.000 Kilometer Höhe, Mondmissionen mit britischer Beteiligung. Und dann gibt es auch noch Fakten, die einfach falsch sind. Zum Beispiel dieser Mondumlauf von einem Tag um die Erde, auch wenn das wahrscheinlich ein Versprecher war, aber das ist dann der Qualitätskontrolle durchgerutscht. Und dass die meisten Meteoriten vom Mond oder vom Mars stammen, stimmt einfach auch nicht. Ein gewisses Overacting höre ich auch, sowohl vom Erzähler Lutz McKenzie als auch von George Alexandra Garcia. Dieser Sprecherin glaube ich in der Folge ihre Emotionen einfach nicht. Weder ihre Begeisterung für die Astronauten, noch ihre Verzweiflung, dass sie selbst unter Verdacht gerät. Das ist einfach irgendwie nicht gut dargestellt. Alle anderen Sprecher sind allerdings glaubhaft und deshalb kann man sich die Folge auch gut anhören. Aufgrund des Themas landet diese Folge allerdings bei mir nicht mal einfach so im Player. Insofern würde meine Wertung heißen neutral.
Und damit sind wir am Ende von dieser Podcast-Episode und auch vom Themenblock Weltraum auf der Erde angelangt. Im nächsten Monat starten wir den neuen Themenblock Falschgeld mit einem Hörspiel aus der Reihe TKKG. Bis in 4 Wochen.